Ich weiß nicht, wie viele Leute sein Dienst beeinflusst hat, auch in unserer Gemeinde, auch prophetisch. Na gut, ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Erinnert sich irgendjemand noch an irgendwas von letzter Woche? Oh, danke, ein Handzeichen, das ist sehr schön. Wir haben vergangene Woche eine Predigt gehört, die uns vor Augen führen sollte, wie unglaublich wichtig es ist, echte, authentische Freunde zu haben. Aber auch nicht nur Freunde zu haben, sondern eine Ermutigung, selber ein Freund für andere zu sein. Die Welt ruft danach, sie schreit danach. Wir als Geschwister, mehr als alles, wir brauchen einander. Und das ist sicher kein Geheimnis, dass es Themen gibt, die sind irgendwie für mich gemacht. Das wissen besonders die, die mich schon lange kennen. Und jemand sagte vor einiger Zeit zu mir, ich kenne ja mittlerweile alle deine Predigten. Das ist besser wie ich, kenne meine alten Predigten schon nicht mehr. Aber wie Paulus schon den Philippern geschrieben hat, ich werde nicht müde, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, weiß ich doch, dass es euch Gewissheit gibt. Und je länger ich im Glauben unterwegs bin, desto einfacher wird irgendwie meine ganze Theologie. Deswegen nimmt dieser Bereich weite Herzen so einen großen Raum ein. Zeuge und Beispiel zu sein als Christ, den Geschwistern, aber ganz besonders auch den Menschen, die Jesus nicht kennen. Im Juni, jetzt im kommenden Juni, sind wir Gastgeber für die hessische Regionaltagung des BFP, Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, der Pfingstbund. Die haben ihre Regionaltagung hier bei uns, haben angefragt, ob sie das bei uns machen dürfen. Da klatschen einige, sehr schön. Und ich habe jetzt gehört, es werden etwa 120 Pastoren sein, die sich hier treffen. Und diese Woche hatte ich ein Telefonat mit Ralf Habener gehabt. Und Ralf ist der Pastor der Freien Christengemeinde in Bad Hersfeld. Und er ist der derzeitige hessische Regionalleiter. Ich komme ja selber aus dem BFP. Und der letzte hessische Regionalleiter, den ich noch kenne, das war Matthias Jordan, der jetzt in Kassel ist. Auf jeden Fall, Ralf ist der Regionalleiter. Und so wie es aussieht, hat er mich gefragt, ob ich auf der Tagung auch etwas sagen kann über uns, was uns ausmacht und wie unser Wachstum hier zustande gekommen ist. Es wird viel geredet über uns da draußen, das ist erstaunlich. Und ich höre das ja immer öfter, weil wir ja inzwischen schon eine, ich sage mal in Anführungsstrichen, größere Gemeinde sind. Und dann schreibt mir der Ralf in der E-Mail noch, lieber Manfred, danke für deine Bereitschaft und Investition in die Region Hessen. Wir haben das gemeinsame Ziel, 6 Millionen Menschen in Hessen zu erreichen. Und das schaffen wir nur zusammen. Ich freue mich auf die Zeit bei euch in Hanau. Ja, dachte ich, sowas sollte man mir nicht schreiben. Das baut mich zumindest im ersten Moment nicht wirklich auf. Wir sind eine größere Gemeinde. Und da draußen leben 6 Millionen Menschen alleine in Hessen, von denen der größte Teil noch nie das Evangelium gehört, geschweige denn verstanden hat. Und als diese Mail kam, habe ich mir das alles nochmal angesehen, etwas genauer. Alleine in unserem direkten, unmittelbaren Einzugsgebiet im Hanauer Großraum, und da denke ich jetzt nur an die Osthälfte von Frankfurt, der Landkreis Main-Kinzig, der Landkreis Offenbach, der südliche Teil des Wetteraukreises, ich habe es extra in Wikipedia mal nachgerechnet, ich komme auf über 1,2 Millionen Menschen. Wohlgemerkt, unser potenzielles, unmittelbares C3 Hanau-Einzugsgebiet. Und da habe ich noch gar nicht gerechnet, bis hoch nach, wir haben ja hier Leute bis aus Schlüchtern und Neuberg. Neuhof. Neuberg ist ja vor der Haustür. Neuhof, das ist schon fast in Fulda. Das ist schon erstaunlich. Aber wie viele Menschen das sind. Und bei dem Gedanken kann ich mir ein bisschen vorstellen, wie es Jesus ergangen sein muss. In Matthäus 9 lesen wir, und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium vom Reich und er heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Was habe ich gesucht, bis ich das Bild gefunden hatte? Aber so stelle ich mir das vor. Verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Jesus war innerlich bewegt von dem, was er sah. Wenn ich einer Statistik glauben darf, das 2010 ist noch nicht ganz so lange her, kommen jeden Tag weltweit 150.000 Menschen zu Jesus. Jeden Tag. Zwei von drei sind jünger als 18 Jahre. Das ist besonders der ganze asiatische Bereich. Afrika, Südamerika, es passiert unwahrscheinlich viel auf dieser Welt. Aber wenn wir am nächsten Sonntag wieder zusammenkommen, wird es dennoch 1 Million mehr verlorene Menschen auf der Welt geben als heute. Rund um die Welt werden etwa 200.000 Menschen in den kommenden 24 Stunden sterben und die meisten von ihnen werden nicht gerettet sein. Es sind 140 Menschen jede Minute. Alle verlorenen Menschen der Welt, die heute leben, nebeneinander gestellt, wird eine Reihe bilden, die 30 Mal um den Globus geht. Ich habe die Statistik einfach mal so übernommen. Es sind bestimmt welche hier, die das nachrechnen werden. Und diese Menschenschlange wird im Moment zumindest jeden Tag 30 Kilometer länger. Was für eine Herausforderung für uns als Christen. Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Jesus hat Ernteaugen. Er sieht Ernte, wo er auch hinsieht. Und er hat uns gelehrt, dass wir nicht sagen sollen, das mit der Ernte dauert halt noch. Ich bin seit fast 4 Jahrzehnten Christ. Und solange ich denken kann, ist eine relativ junge Ecke da drüben, sehe ich. Ich bin seit fast 4 Jahrzehnten Christ. Solange ich denken kann, höre ich, bald kommt sie, die große Erweckung. Schon an den ersten Monaten, als ich zum Glauben kam, ging das los. Die große Erweckung ist auf dem Weg. Mal sollte sie hier beginnen, mal da beginnen, mal in Russland, Deutschland, mal in China. Sogar von Hanau sollte sie schon ausgehen. Und manchmal denke ich, wir Christen jagen einem Phantom hinterher. Einer Idee, dass sich eines schönen Tages der Himmel auftut und Erweckung fällt runter wie ein Paket. Und jetzt bekehren sich auf einmal schlagartig Millionen und Abermillionen. Und bis es dann soweit ist, gibt es nicht viel zu tun hier für uns, als zu beten und zu warten. Das ist aber nicht das, was Jesus uns gelehrt hat. Es heißt in Johannes 4, Vers 35, sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht auf die Felder, denn sie sind reif zur Ernte. Hebt eure Augen auf. Jesus sieht überall Ernte. Aber die Frage ist, ob wir das auch sehen können. Ich sehe eine Ernte hier in Hanau. Sie ist vor unserer Tür. Wir müssen die Ernte nicht herbeisehnen, sie ist schon da, sie steht vor der Tür. Alles, was es braucht, sind Ernteaugen und ein Herz für die Menschen da draußen. Und wie können wir sie gewinnen? Frag dich, was dich gewinnt oder gewonnen hat. Und das sind im Kern 2 Dinge. Das erste ist, wir alle suchen die Liebe Gottes. Wir alle sehnen uns nach Annahme von Gott. Die meisten Menschen wollen mit Gott nichts zu tun haben, weil er ihnen Angst macht. Weil das Gottesbild, das sie haben, einen Gott porträtiert, der ewig unzufrieden mit dir ist. Ein alter Mann, der immer nur am Nörgeln ist, dem du nichts recht machen kannst. Das ist ein komplett verkorkstes Gottesbild. Aber im Grunde sehnen sich Menschen nach Annahme von Gott. Der Eckhard Hornburg hat mir mal vor Jahren ein Buch geliehen, Wenn Glaube Feuer fängt, von Jim Zimbala. Das ist ein Pastor, der in Brooklyn vor 40 Jahren eine Gemeinde von 20 Leuten übernommen hat, die inzwischen, ich habe nachgeguckt, auf etwa 16.000 Mitglieder gewachsen ist. Ich habe dann verschiedene Gleichungen angestellt. Das sitzt zwar ein Haufen Leute in so einer Gemeinde, aber wenn du 8 Millionen Leute in einer Stadt auch hast oder 15 Millionen in der Metro-Area, sind wir hier auch nicht so schlecht. Aber dennoch, so eine große Gemeinde zu bauen, Hut ab. Sein Durchbruch erlebte er mit Gebet und einer Erkenntnis, die er wie folgt beschrieben hat. In seinem Buch schreibt er, die Leute sehnten sich einfach nach Liebe. Sie wollten wissen, dass Gott sie annehmen und ihnen eine zweite Chance geben würde. Das ist der Schrei in der Seele unzähliger Menschen, deren Leben irgendwie verkorkst ist. Unzählige Menschen, die sich tief in ihrem Herzen wünschen, könnte ich doch nochmal alles von vorne beginnen. Hätte ich doch nur einmal noch die Chance, neu irgendwo anzufangen. Solche, die ihre Ehe ruiniert haben, die durch schlechte Erziehung ihre Kinder verloren haben, die durch Dummheit Beziehungen und Freundschaften kaputt gemacht haben, die durch falsche Entscheidungen finanzielle Desaster erlebt haben. Die Zahl der Menschen, die sich tief in ihrem Herzen eine Chance wünschen würden, alles nochmal anders zu machen, ist einfach immens. Und was ist unser Glaube mehr als die Antwort Gottes auf dieses Brennen im Herzen? Ein Gott, der sagt, mit mir kannst du nochmal anfangen. Weil diese Menschen sind alle Teil der weißen Felder und der Ernte vor unserer Tür. Und wir haben die Antwort auf ihren Schrei, weil Gott der zweiten Chance ist. Und wenn es sein muss, der 3., 4. und 5. weil er ein Experte darin ist, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehend werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden. Menschen, die gefangen sind in quälenden Erinnerungen ihres Versagens und ihrer Schuld und Sünde. In diesem Buch von Jim Cimbala beschreibt er drastisch, wie viele Menschen seiner Gemeinde in Brooklyn zu Randgruppen gehören. Ich meine, Brooklyn, wir haben auch eine C3-Gemeinde mittlerweile in Brooklyn, die richtig vorwärts geht. Gab in, ich glaube, in der New York Times oder irgendwo habe ich was gelesen, gab es einen Artikel, wo Josh Kelsey, das ist der Sohn von Mark Kelsey, von Mark und Bernie, der ist ja Pastor da, da wurde ein Artikel geschrieben, ich weiß nicht, New York Times oder was immer es war, eine weltliche Zeitung, ein Mordsartikel über die Kirchenlandschaft, die sich in New York entwickelt hat. Und siehe da, Josh Kelsey war einer von denen, der interviewt wurde und die Gemeinde wurde porträtiert, wie man heute Menschen für Christus gewinnen und begeistern kann. Toller Artikel, super Werbung für uns. Jedenfalls, Brooklyn ist nicht unbedingt eine Upper-Class-Gegend. Fixer, Prostituierte, Obdachlose, Striche, kleine Ganoven, große Ganoven. Menschen, die am Leben irgendwo gescheitert sind, en masse. Ich dachte, ganz so schlimm ist die Nachbarschaft für die meisten von uns nicht. Mit Waffen bedroht und überfallen wird da, wo wir jetzt wohnen, in unserer Straße, aller Wahrscheinlichkeit so schnell niemand. Wie viel Not sich hinter den Mauern der Häuser unserer Straße tatsächlich noch abspielt, weiß nur Gott allein. Ich habe so oft schon darüber nachgedacht, wenn Gott uns für 10 Sekunden den Blick für das Elend der ganzen Welt, ich meine, er erträgt das ja jeden Tag, er sieht das gesamte Elend dieser Welt. Wenn einer von uns für 10 Sekunden sehen könnten, was sich hinter den Türen abspielt, nach 10 Sekunden wäre es reif für die Insel, für immer. Wie viele Ehen kaputt sind, wie viele Kinder misshandelt werden, wie viele Männer ihre Frauen schlagen, wie viele Alkoholprobleme haben und alle möglichen Dinge gefangen sind, was überall los ist, hinter den Kulissen. So ein bisschen wie dieses Lied von Udo Jürgens, dieses ehrenwerte Haus. Nach außen alles ganz toll, aber hinter den Kulissen, was für ein Elend. Wir brauchen nicht nach Brooklyn. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht auf die Felder, sie sind weiß und reif zur Ernte. Die Ernte ist hier, die Menschen brauchen Jesus. Auch wenn sie es vielleicht selber nicht wirklich begreifen, verstehen oder eingestehen würden, unzählige da draußen hassen ihr Leben. Und sie stehen verbergen von Problemen und Herausforderungen, die sie kaum bewältigen können. Eine einzige reale Begegnung mit der Liebe Gottes könnte ihr Leben für immer verändern. Das ist nicht auch das, was uns zu Gott gewonnen hat, ein Gott, der uns liebt. Dieser Moment, wo du verstehst, dass Gott auf der Suche nach dir war. Und es wirklich begreifst. Nicht wir haben ihn gesucht, sagt die Bibel. Er hat uns gesucht. Und er hat uns gefunden. Du bist heute hier, weil ein Gott da draußen Sehnsucht hat nach dir. Das ist das eine. Das zweite ist, wir sehnen uns nach Beziehungen zu anderen Menschen. Wir möchten wahrgenommen werden, jeder von uns. Wort Gottes sagt, das ist am Anfang, heißt es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Aber das war nicht nur ein Gedanke Gottes in Bezug auf Ehe. Es gilt jedem von uns. Der Mensch ist im Kern ein Beziehungswesen. Und weißt du, dass selbst Gott so gestrickt ist? Ich meine, der einzige Grund, warum er uns geschaffen hat, weil er für die Ewigkeit Gemeinschaft mit uns haben will. Und er selbst war die ganze Zeit auch nicht allein. Da war Jesus und der Heilige Geist, die waren schon immer zu dritt. Gott ist ein Beziehungswesen. Und wir Menschen sind so geschaffen. Mag sein, dass es hier und da eingeschworene Eidenbrötler gibt, die das Gegenteil behaupten, aber dahinter steht bei näherem Hinsehen fast immer etwas Negatives, negative, traumatische, zwischenmenschliche Erfahrungen oder sonst was, warum Menschen zu solchen Eigenbrötlern werden und sagen, ich brauche niemanden. Von Gott geschaffen sind wir so nicht. Wir sind Beziehungswesen. Wir fühlen uns eigentlich am besten und wir drücken unsere Freude am Leben dadurch aus, dass wir es mit jemandem teilen. Das war eine echte Katastrophe, als wir das erste Mal nach Australien ausgewandert sind, meine Familie. Meine Eltern damals, ich war 14 und wir kamen damals in Sydney an und wir haben auch direkt am Meer gewohnt. Einige von euch kennen Dubai, also ich meine, einer der schönsten Strände der Welt für mich. Was für eine Katastrophe, morgens am Strand zu sitzen und du guckst alleine einem Sonnenaufgang zu. Du siehst diesen Sonnenaufgang, aber in deinem Kopf geht's nur, wenn doch Martina da sein könnte. Wenn doch meine alten Kumpels da wären, wenn doch irgendjemand das sehen könnte. Wer fährt schon irgendwo hin, wo du so eine tolle Sache sehen kannst, nur für sich alleine? Es ist doch was anderes, wenn das mit irgendjemand teilt. So sind wir einfach aufgebaut. Ich denke, in jedem Menschen liegt tief verborgen eine Sehnsucht nach Gottes Annahme und auch eine Sehnsucht, von Menschen wahrgenommen und akzeptiert zu werden. Gott erleben und Freunde finden. Ich werde nicht müde, es immer und immer und immer und immer wieder zu wiederholen. Gottes Gegenwart, Freundschaft und Ermutigung baut die Gemeinde. Und sagt nicht, das habe ich jetzt schon 10.000 Mal gehört. Es geht nicht darum, es 1.000 Mal zu hören, es geht darum, es einmal zu verstehen. Bitte? Und zu leben. Ja, das dürfte auch dazu gehören. Nochmal, das gewinnt dich und mich. Und wenn es dich und mich gewinnt, da draußen sind Hunderttausende, die sind genauso gestrickt wie du und ich. So außergewöhnlich sind wir nicht, dass das Evangelium nur zu uns finden konnte. Gottes Liebe ist für alle da draußen. Er sucht alle Menschen. Er möchte jeden gewinnen. Er möchte meine komplette Straße, in der ich leben, gewinnen. Wir brauchen ja eine Wende in unserem Denken, weg von dieser Deutschland ist harter Boden Gedankenfestung. Die Ernte ist da und die Felder sind weiß. Ich sage mal, Evangelisation hat nichts damit zu tun, Streitgespräche über Evolution zu gewinnen. Es hat nichts damit zu tun, Menschen den Spiegel ihrer Sündhaftigkeit vorzuhalten. Und es hat einfach damit zu tun, sie mit der Liebe Gottes zu gewinnen. Es ist nicht eine Frage von Argumenten. Es ist eine Frage, vom Heiligen Geist gefüllt zu sein und Interesse an Menschen zu haben. Und manche Dinge, die ich früher so fabriziert habe, wenn ich heute drüber nachdenke, kam ich mir vor, wie so ein Revolverheld. Ja, kennt ihr das? Jedes Mal, wenn du einen erwischt hast, hast du dir eine Kerbe am Colt gemacht. Und so habe ich missioniert. Als ob das alles nur Kerben im Colt sind. Aber kein wirkliches Interesse an den Menschen gehabt. Jeder Christen-Evangelist, das war die 80er-Jahre-Parole. Und viele Geschwister hatten einen heiligen Horror davor, weil sie meinten, man müsste Menschen mit Argumenten und eloquenter Rede von Jesus überzeugen. Und mit Marktplatz einsetzen. Mit sonderbarsten Traktaten. Leute, wir haben Marktplatz-Einsätze gemacht. Und Eckhard Mattner war damals unser Pastor. Er war mehr als alles Evangelist auch. Und was haben wir auf dem Marktplatz alles veranstaltet? Wir hatten einen Teebus aufgestellt, so ein Doppeldecker, damals kam ein Team. Und ich weiß nicht, was wir alles gemacht haben. Eckhard hat mal ein Bett aufgebaut auf dem Marktplatz. Samstags morgens, Markt. Ein Bett aufgebaut, hat sich reingelegt, zugedeckt und vorne hing ein Schild. Wer Jesus nicht kennt, hat sein Leben verpennt. Ich meine, wir haben alles probiert. Wir haben die Chick-Traktate verteilt. Weiß noch jemand, kennt noch jemand die Chick-Traktate? Was haben wir nicht alles gemacht? Und das war auch meine erste Taktik, die ersten Jahre meines Christenlebens, Leuten evangelistische Brandblasen ans Ohr zu reden. Der Versuch, mit menschlicher Weisheit geistliche Türen zu öffnen. Da waren zwar viele interessiert, was es mit den Illuminaten und dem Antichristen auf sich hatte und mit der Entrückung und dem Zeichen des Tieres, den 7 Siegeln der Offenbarung. Aber die Erfolge waren doch arg, arg bescheiden. Ich habe die Tage darüber nachgedacht, also auch unsere Marktplatzeinsätze. Ich könnte mich eventuell an 2 Leute erinnern, die irgendwo dadurch zum Glauben gekommen sind, die aber beide im Glauben auch wieder abgefallen sind nachher. Wenige Erfolge, weil es wenig mit cleverer Rede zu tun hat, sondern damit mit dem Heiligen Geist gefüllt zu sein. Wenn unsere Botschaft wahr ist, dass Gott Liebe ist, dann müsste sich das doch schon darin spiegeln, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Menschen sehen zuerst auf unser Leben, bevor sie unser Reden wahrnehmen. Und Eckhart, den ich gerade hier erwähnt habe, unser toller Evangelist. Ich weiß noch, dass er darüber geredet hat und gepredigt hatte und seine Story erzählt hat, wie er sich als junger Hippie bekehrt hat. Er war ein richtiger Hippie. Und dann hat er missioniert und eifrig Mission betrieben. Und dann hat er erzählt, nur mit seinem Vater hat er sich recht schwer getan. Aber wenn du zum Beispiel 2 Stunden lang nebenher läufst und ihm aus der Bibel vorliest, während dein Vater schwitzend den Rasen mäht, dann ist es schwer, jemanden mit der Liebe Gottes zu beeindrucken. Meine Eckhardt hat es ja später eingesehen. Der Vater hat einen Rasen gemäht und er sagt, wir hatten so ein Berggelände da und der hat geschwitzt und ich bin nebenher gelaufen, habe aus der Bibel vorgelesen, wie wichtig es ist, dass er Jesus kennt. Aber die Menschen brauchen Gott und sind hungrig. Anfang der 80er habe ich eine Umschulung zum Kältanlagenbauer in Frankfurt gemacht. Erster Schultag. Es hat noch keinen Tag gedauert. Da wusste die ganze Klasse, dass ich aus der frommen Ecke kam. Und ein Jahr lang tobte der Kampf der Argumente in der Klasse. Und ich war wie von der Wahrheit beseelt. Ich gegen den Rest der Welt. Und ich sage euch, die Klasse hat gelitten. Die haben mich auf mancherlei Hinsicht sicher für bekloppt gehalten. Vor allen Dingen konnte ich live miterleben, was Gruppendynamik bedeutet. Die hatten sich in der Mittagspause zum Beispiel regelmäßigen Spaß gemacht, mich in der Kantine zu provozieren. Die haben mich immer eingekeilt. Ich saß irgendwie immer auf dieser Bank links und rechts eingekeilt und konnte dann auch nicht mehr weg. Und dann haben sie zum Beispiel derbe Witze und Zoten erzählt. Und ich sitze da mittendrin und kam nicht raus. Und das Schlimmste war, dass der eine oder andere Witz unter aller Gürtellinie war, aber trotzdem so witzig, dass du mitlachen musst. Oh, der Fromme lacht auch. Was willst du da sagen? Aber so sehr man mich in der Gruppe auch provoziert hat, alleine unter vier Augen, und das kam häufig vor, wenn sonst keiner dabei war, da waren die Gespräche oft ganz anders. Da kam es dann plötzlich. Problem in der Ehe, Probleme in der Erziehung. Ich meine, wir waren alles Umschüler. Wir waren noch relativ jung damals, aber da waren Leute dabei, die waren 40, 45, 50, alte Leute. Die hatten Existenzängste, Sorgen und Nöte um die berufliche Zukunft, Versorgung der Familie. In der Gruppe machte man sich gerne über mich lustig, aber unter vier Augen hatten wir sehr ernste Gespräche. Die Summe meiner ganzen Erfahrung ist aber, dass das, was wir tun, das, was wir sind, was wir ausstrahlen, wesentlich lauter spricht oft als das, was wir reden. Hilfsbereitschaft, Mitgefühl, Akzeptanz, Lob, Freundlichkeit, Komplimente, Interesse, Ermutigung, all diese Dinge gewinnen uns. Und es sind die Dinge, die auch bei anderen das Eis brechen. Was ist das anders als das Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst? An Menschen glauben, auch wenn es manchmal schwerfällt. Ich habe vor etlichen Jahren mal eine Kassette von Norval Hayes gehört, eine bewegende Geschichte. Da gab es noch Kassetten. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch dran. Blaupunkt Köln. Das findest du heute im Museum. Norval Hayes hatte diese bewegende Geschichte gehört. Norval Hayes ist einer der Pioniere der Glaubensbewegung in Amerika gewesen damals. Und Norval ist ganz sicher niemand, der bekannt ist für rührende Märchen. Die Geschichte war wahr. Und ich kriege nicht mal alle Details hin, aber das Wesentliche habe ich bis heute behalten. Und ich denke so oft heute noch darüber nach. Das war die Geschichte von einem alten, verbitterten Mann. Ein alter Mann, der sowohl viel Leid erfahren, als auch viel Leid verursacht hatte. Und der im Laufe seines Lebens bitter wie Galle geworden war. Und dann irgendwann, recht betagt, hinfällig, irgendwann ist er zum Pflegefall geworden. Und ob er es wollte oder nicht, er kam in ein Pflegeheim. Es gab auf der ganzen Welt niemanden, der sich bereit erklärt hätte, sich zu Hause um ihn zu kümmern. Im Pflegeheim angekommen dann, war er vom ersten Tag an der blanke Horror. Innerhalb von vier Wochen hat er es geschafft, dass ein halbes Dutzend Pfleger aus Protest eher ihren Job gekündigt hätten, als diesen alten Tyrannen weiter zu pflegen. Der alte Mann hatte neben sich auf dem Bett einen Gehstock liegen. Und wenn ihm irgendwas nicht gepasst hat, schlug er mit dem Gehstock nach dem Personal. Ein junger Mann aus einer anderen Abteilung, der davon gehört hatte, war der Einzige, der noch bereit war, diesen Mann zu pflegen. Und der alte Mann machte seinen Job zur Hölle. Da halfen keine noch so freundlichen Worte, wenn er ins Zimmer kam. Na, wie geht's uns denn heute? Was geht dir ein Dreck an? Kümmert sich um meinen eigenen Mist. Volle Kerne. Verbale Beleidigungen, Beschimpfungen, Stockhiebe. Der junge Pfleger hat einiges eingesteckt. Und oft schlich er sich erst ins Zimmer und räumte Geschirr und Besteck ab, wenn der alte Mann endlich eingeschlafen war. Und wehe, wenn er wach wurde, da gab es schon wieder blaue Flecken. Aber nicht ein einziges Mal gelang es diesem alten Mann, seinen Pfleger aus der Fassung zu bringen. Nicht ein einziges Mal ließ er sich provozieren. Und das ging nicht einige Tage, auch nicht einige Wochen, das ging über mehrere Monate. Und eines Abends kam der Pfleger ins Zimmer und der alte Mann lag regungslos mit offenen Augen auf dem Bett. Und der Pfleger dachte, er wäre gestorben. Und dann redet er, setzen Sie sich zu mir, sagt er. Er sagt, Sie sind der erste Mensch in meinem Leben, dessen Willen ich nicht brechen konnte. Was ist es? Was ist Ihr Geheimnis? Der junge Mann sagt, er könne es sich selbst nicht erklären. Aber er sei Christ und warum auch immer, Gott habe ihm einfach eine regelrecht übernatürliche Liebe gerade für ihn aufs Herz gelegt und gesagt, kümmere dich um diesen Mann, der braucht dich. Wow. Und dann ging die Tür auf. Er konnte Zeugnis von seinem Glauben geben. Der alte Mann hat lange zugehört. Mein Stichwort. Ich wollte nur gucken, ob die Jugend noch dabei ist. Das sind ja keine Jugendlichen mehr, das sind ja junge Erwachsene. Lassen wir das klarstellen. Jedenfalls, am Ende hat dieser alte Mann tatsächlich Jesus aufgenommen und fand seinen Frieden. Und wenn immer ich an einen scheinbar hoffnungslosen Fall und an meine Grenzen komme, erinnert mich Gott an diese Geschichte. Es ist das, was die Welt braucht. Christen, die es jammert, wenn sie Verlorene sehen. 34 lange Jahre hat es gebraucht. Aber unsere Kinder, ich und ganz besonders Martina, haben meinen Schwiegervater vor seinem Tod zum Glauben führen dürfen. 34 Jahre. Wenig reden, viel zeigen. Manche Dinge brauchen Geduld. Die Ernte ist da. Sie steht vor der Tür. Und jetzt haben wir nächste Woche Ostern. Was für eine Gelegenheit, Menschen einzuladen. Jesus hat nicht gesagt, betet dafür, dass Leute offen werden fürs Evangelium. Das hat er eigentlich alles nicht gesagt. Er sagt, die Leute sind schon da. Das Einzige, was es braucht, sind Arbeiter. Es ist ein akuter Mangel an Arbeiter. Jetzt haben wir Ostern. Ladet Menschen zum Ostergottesdienst ein. Ostern und Weihnachten sind die zwei ganz großen Highlights in der Christenheit. Die ganz großen Chancen, Leute einzuladen mit irgendeinem Hintergrund auch, wo du dich nicht komisch fühlen musst und wo auch jemand, den du ansprichst, sich nicht komisch fühlt. Lad Menschen ein. Ich schicke meinem Arzt eine Einladung. Herzliche Einladung an meinen Lieblingsurologen und sein tolles Team, das er hat. Ich würde mich freuen, wenn sie an Ostern im Gottesdienst sind. Irgendjemanden gibt es bei dir. Die Leute, für die du jede Woche betest. Schreib ihnen eine Karte, lad sie ein. Wir haben die Einladungen unten. Wenn du kannst, faste für die Leute. Und bete für sie. Bet nicht, Jesus, rette meine Nachbarn. Dein Nachbarn ist gerettet. Jesus hat alles getan für ihn. Alles, was er braucht, ist die Botschaft. Er muss das Evangelium hören. Er muss begreifen, wer Jesus Christus ist. Sag, Herr, sende Arbeiter zu meinem Nachbarn. Wenn es nicht anders geht, schick mich. Ihr könnt schon anfangen gleich mit dem Abendmahl. Ich bin auf fertig. Was für eine Gelegenheit, Ostern. Was für eine Chance für uns. Betet die ganze Woche dafür, dass der Heilige Geist in unserer Mitte ist. Dass wir nächstes Wochenende hier eine Riesenschar Erstbesucher haben, und der Heilige Geist ihnen begegnen kann, durch das Wort Gottes, durch das Verständnis, wer Jesus ist, durch das Evangelium. Bring deine Nachbarn mit, bring Freunde mit. Bereit zum Gebet vor, sag, Herr, ich möchte ein Freund sein, der Zöllner und Sünder, so wie du das warst. Du musst ihnen nicht sagen, dass sie Zöllner und Sünder sind. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass es dein Wort ist. Du hast gesagt, die Felder sind weiß. Auch hier in Hanau, hier in unserer Gegend, in unseren Straßen, wo wir wohnen, in den Häusern, wo wir wohnen. Herr, es ist so viel Not und so viel Elend da draußen und du bist die einzige Antwort. Und Herr, wir wollen sie bringen. Wir wollen selber uns dir zur Verfügung stellen, als Arbeiter. Herr, wir wollen sagen, hier sind wir. Sende uns. Mach uns Teil dieser Ernte, Herr. Gib uns offene Augen für die Nöte, die da draußen sind. Lass uns nicht Problem sein, lass uns die Lösung sein für die Ängste und die Kämpfe der Menschen, mit denen wir jeden Tag zu tun haben, Herr. Danke für den kommenden Gottesdienst nächste Woche hier, für unseren Ostergottesdienst. Herr, wir strecken unseren Glauben aus, dass hier Menschen zum Glauben kommen werden, eine Begegnung mit dir finden werden. Öffne uns die Augen dafür, für wen wir beten können, Herr, wo wir selber Zeuge sein können, wen wir einladen können. Mach uns zu Mitarbeitern an dieser Ernte, in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir wollen das Abendmahl feiern.